Wenn man sich das anschaut und zu Gemüte führt, dann muss man natürlich fairerweise sagen, dass wir darüber sprechen, über eine Waffenruhe, Freilassung israelischer Geiseln. Das hat durchaus etwas mit dem Amtsantritt von Donald Trump zu tun. Die Pläne dafür lagen ja seit Monaten auf diversen Tischen, wurden aber eben erst nach mit dem Machtwechsel in Washington spruchreif. Also was ist dran an Trumps Nahostplänen? Was steckt dahinter möglicherweise? Was bleibt davon übrig? Das besprechen wir mit der Nahost-Expertin Bente Scheller von der den Grünen nahestehenden Heinrich-Böll-Stiftung. Frau Scheller, versuchen wir es doch mal konstruktiv. Die Zwei-Staaten-Lösung rückt seit Jahrzehnten in immer weitere Ferne. Andere Konzepte werden international erst gar nicht verhandelt. Kann ein Vorschlag, so abseitig er auch klingen mag, jetzt einfach weggewischt werden, wenn er von einem so wichtigen Player wie den USA kommt?
Es ist wirklich bedrückend zu hören, dass Trump das genau versucht. Denn damit rückt die Zwei-Staaten-Lösung ja wirklich in sehr weite Ferne. Das wäre sehr schade, weil ja auch kein anderes tragfähiges Konzept, das sowohl Israelis als auch Palästinensern ihre Rechte gewähren würde, auf dem Tisch liegt.
Aber geben Sie denn diesem ursprünglichen Zwei-Staaten-Konzept, dieser Zwei-Staaten-Lösung tatsächlich noch eine Chance? Denn das höre ich raus. Oder müsste man sich nicht langsam davon lösen, um überhaupt wieder in ein Gespräch für die Zukunft dieser Region zu kommen?
Ich denke, das liegt nicht an uns, hier Abschied zu nehmen oder an etwas festzuhalten, wenn es über die Köpfe sowohl der Israelis als auch der Palästinenser hinweg geschehen sollte. Denn im Wesentlichen müssen sie ja für sich eine Lösung finden. Wir können das nur unterstützen. Aber aus all den Jahrzehnten der Arbeit an der Lösung dieses Konflikts war ja die Zwei-Staaten-Lösung als das Konzept hervorgegangen, das beiden Seiten wirklich gerecht zu werden schien. Deswegen denke ich, es wäre leichtfertig, das jetzt einfach vom Tisch zu nehmen.
Sie haben was angesprochen über die Köpfe der Menschen hinweg. Die Ablehnung der Pläne in der arabischen Welt, die kam sehr schnell, sehr deutlich. Und wenn wir uns jetzt also die Reaktion Saudi-Arabiens anschauen, das muss Trump ja auch klar gewesen sein, dem Mann, der ja einen Deal mit den Saudis will. Warum jetzt so ein Affront? Was ist da Ihre Erklärung?
Trump hat immer wieder Dinge formuliert, die zum Teil ganz unterschiedliche Interessen verfolgen und manchmal auch im Gegensatz zueinander stehen. Und zuvor hatte er ja, als er eine mildere Version dieser Pläne in Aussicht gestellt hatte, gesagt, naja, wir tun was für die, da müssen die auch was für uns tun. Er sieht Außenpolitik sehr stark als ein Nehmen und Geben. Und deswegen denke ich, dass er andere Felder sieht, in denen er mit Saudi-Arabien vielleicht ein Übereinkommen finden wird. Er geht auch davon aus, dass die Staaten der Region eigentlich Amerika etwas schulden für sein Engagement. Und das ist eine ganz eigene Weltsicht. So haben wir das von vorherigen US-Präsidenten im Nahen Osten noch nicht erlebt.
Glauben Sie, dass sich an dieser Linie nochmal was grundsätzlich ändern wird? Oder ist das der Ton, der für die nächsten 5 Jahre gesetzt ist und an den sich dann sowohl wir in der EU, aber vor allen Dingen auch die Player in der Region gewöhnen müssen?
Wir haben Trump in den letzten Monaten immer sehr klar auf diesem Pfade erlebt, aber die Hoffnung sollten wir nicht aufgeben, denn sein Konzept lebt ja eigentlich auch davon, dass er sich wünscht, dass die Region befriedet werden möge. Krieg ist etwas, was er als Störfaktor empfindet. Und dementsprechend glaube ich, das letzte Wort ist hier vielleicht noch nicht gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich gar nicht bewusst macht, welche Verwerfungen solche Äußerungen allein schon mit sich bringen, dass diese Äußerungen weitere Gewalt und eine weitere Eskalation befeuern könnten. Und deswegen hoffe ich, dass wir hier auch noch weitere Gelegenheiten haben werden, in denen wir ein anderes Verhalten sehen.
Darüber müssen wir noch einmal sprechen, was Sie gerade angedeutet haben, das wenig Erreichte nach 1,5 Jahren Gaza-Krieg, also sprich, noch befinden wir uns ja in der ersten Phase des Gaza-Abkommens, es müsste jetzt weitergehen, über weitere Geiselfreilassungen, Truppenabzug gesprochen werden. Ist das jetzt durch diese Äußerungen noch fragiler, gefährdeter als eh schon?
Ich denke, das ist dadurch sehr viel gefährdeter, weil ja völlig klar ist, dass jetzt eigentlich schon Montag die Verhandlungen über die zweite Phase hätten beginnen sollen. Und das ist verzögert worden durch Netanjahus Besuch in den USA. Deswegen glaube ich, dass wir hier die Verhandlungen unter einem sehr schlechten Stern sehen. Das sind keine guten Nachrichten, weder für die Familien der Geiseln, die weiterhin entführt sind, noch für die Palästinenser in Gaza. Denn diese Waffenruhe war ja zunächst wirklich ein Aufatmen, ein Zuwachs an humanitärer Hilfe, stand erstmals im Raum, auch Rückkehr der Vertriebenen im Gazastreifen. Deswegen denke ich, es hätte eigentlich kein schlechterer Zeitpunkt kommen können, um solche Äußerungen zu tätigen.
Was wird übrig bleiben? Was könnte den Moment überdauern, auf der einen Seite des Entsetzens oder der Verwunderung über diese Übernahme und ja auch Deportationspläne. Was davon wird sich möglicherweise ins Gedächtnis eingraben?
Ich denke, diese Äußerung über die permanente Vertreibung der gesamten Bewohner Gazas, das wird im Gedächtnis bleiben. Das wird, nehme ich an, der US-Außenpolitik im Nahen Osten auch lange immer wieder vorgehalten werden. Ich denke aber auch, dass die Staaten der Region, die bereits mit dem Abraham-Abkommen mit Israel Ansätze der Normalisierung gepflegt hatten, hier sich vielleicht nicht mitgenommen fühlen und dass dementsprechend auch in Teilen der Region, die hier sowohl Israel schon gewogener waren als auch den USA traditionell sehr gut verbunden sind, Fragezeichen über diese Außenpolitik aufkommen werden.
Kann man das jetzt noch reparieren? Wer ist da jetzt gefragt?
Ich denke, es wäre wichtig, das zu reparieren, aber es ist sehr schwierig. Wichtig wäre zumindest jetzt erstmal den Druck daraus zu nehmen und diese Pläne auch wieder einzuordnen, zu sagen, das verstößt derart massiv gegen das Völkerrecht, dass es nicht sofort geschehen kann. Das wäre ganz wichtig, von Europa das zu signalisieren.